Wäre der Galaterbrief später geschrieben worden, hätte er natürlich nur dieses Konzil erwähnen müssen und die Sache wäre schon klar gewesen. Das ist natürlich ein ganz starkes Argument, dass der Galaterbrief der erste Brief ist. Und Paulus bringt alle verfügbaren Argumente in Galater 1 und 2 aus der jüngeren Geschichte der Christen. Und dann Kapitel 3 bis 6 argumentiert er lehrmäßig aus dem Alten Testament. Also, da waren Ikonium, Lystra und Derbe betroffen von dieser Irrlehre. Und das ist eigentlich einer der schärfsten Briefe des Apostels Paulus überhaupt. Und er sagt, es ist absolut unakzeptabel. Nicht-Juden dürfen nicht ins Judentum hineingeführt werden, weil die Gemeinde etwas ganz Neues ist, gemäß dem offenbarten Geheimnis in Epheser 3. Etwas, was Gott im Alten Testament verschwiegen hatte, aber es war schon vorgesehen von Ewigkeit her. In Gott verborgen, jetzt realisiert. Und darum darf die Gemeinde nicht dargestellt werden als eine bestimmte Richtung innerhalb des Judentums. Und so verbietet er grundsätzlich, dass Nicht-Juden jüdische Feste feiern dürfen. Und darum sieht man diese ganze Bewegung heute, wo man Christen, die keine jüdische Vergangenheit haben, eben einlädt zum Laubhüttenfest feiern, zum Passa feiern. Das ist absolut falsch. Das ist im Widerspruch zum Galaterbrief. Wir lesen aber in der Apostelgeschichte, dass die gläubigen Juden, die haben weiter ihre Kinder beschnitten, die sind auch in den Tempel gegangen, sogar Paulus. Er hat sogar die Opferkosten für jüdische Brüder übernommen. Das war möglich, weil in 1. Korinther 9 sagt Paulus, ich bin denen, die unter Gesetz sind, geworden wie einer, der unter Gesetz ist. Obwohl ich nicht unter Gesetz bin, damit ich so viele wie möglich gewinne. Juden haben immer Angst, wenn sie mit dem Evangelium konfrontiert werden, sie würden ihre jüdische Identität verlieren. Und wenn man ihnen diese Angst nehmen kann, bereitet man ihnen den Boden, damit sie sich bekehren können. Und das hat Paulus so gemacht, aber die Nichtjuden, die dürfen nicht. Ich komme auf diesen Punkt noch zurück. Ja, und dann kehrt also Paulus wieder nach Antiochien zurück. Und jetzt gab es Probleme. Und was für Probleme? Könnte jemand sagen, ja, das haben wir ja schon von Anfang an gedacht. Antiochien gibt Probleme. Aber es war nicht wegen den Nichtjuden in Antiochien, sondern Apostelgeschichte 15 sagt, da kamen jüdische Christen aus Judäa auf Besuch da in die Südtürkei. Und das waren solche, die einen pharisäischen Hintergrund hatten. Und die sagten, ihr müsst beschnitten werden, sonst könnt ihr nicht errettet werden. Das hat einen riesigen Krach gegeben. Wortwechsel. Und massive Unruhe. Und dann wurde besprochen, wir wollen diese Sache den Aposteln in Jerusalem vorlegen. Paulus und Barnabas werden beauftragt, aus der Südtürkei wieder zurück nach Israel zu reisen, um diese Frage den Aposteln vorzulegen. Und dann wird beschrieben, wie die Apostel und die Ältesten in Jerusalem zusammengekommen sind und diese Frage angeschaut haben. Auch da gab es massiven Wortwechsel. Und dann ist einer nach dem anderen aufgestanden, hat ruhig gesprochen, Paulus und Barnabas, Jakobus, der Bruder des Herrn, Petrus. Und schließlich wurde die Sache geklärt. Diejenigen aus den heidnischen Völkern, die zum Glauben gekommen sind, die sollen gar nichts praktizieren, was zum sinaitischen Gesetz gehört. Nur diese Dinge, die auf die Schöpfungsordnung und auf den Bund von Noah, der ja mit der ganzen Welt geschlossen worden ist und gilt bis ans Ende der Erde, das sollen sie tun. Und darum sollen sie sich enthalten von Unzucht. Gott hat ja im adamitischen Bund hat er Mann und Frau eingesetzt als eine bleibende Verbindung in der Ehe. Und Unzucht ist ein Bruch des Bundes mit Adam. Und sie haben auch gesagt, sie dürfen kein Blut essen. Also Fleisch darf man ja essen nach 1. Mose 9, nach dem Bund mit Noah. Aber das Blut soll beim Schlachten abfließen. Blut ist kein Nahrungsmittel. Und darum werden diese Dinge, notwendigen Stücke werden aufgezählt in Apostelgeschichte 15. Aber alles, was mit dem sinaitischen Gesetz zu tun hat, das ist der Bund, den Gott mit Israel und nur mit Israel geschlossen hat, das dürfen sie nicht einhalten. Dazu gehört übrigens auch das Sabbatgebot. Das Sabbatgebot hat Gott nie gegeben vor 2. Mose 19. Und in 2. Mose 19 hat Gott den Bund geschlossen mit Israel und da gehört zu den 10 Geboten auch das Gebot vom Sabbat. Aber nur für Israel. Und darum wird im Neuen Testament nirgends ein Sabbatgebot für die Christen eingeführt. Ja, und so wurde diese ganze Sache geklärt. Man schrieb einen Brief in Jerusalem und der wurde dann überbracht nach Antiochien und die Gläubigen dort haben sich gefreut. Es wird richtig Friede und Freude eingekehrt. Und dann kommt die nächste Missionsreise. Die umfasst die Zeit 50 bis 52 nach Christus. Die beginnt aber ganz traurig. Auf der ersten Missionsreise hatten Paulus und Barnabas als Hilfe auch Markus mitgenommen. Aber als sie da durch dieses hohe Gebirge in der Türkei hinaufgingen, nach Antiochien in Pisidien, das war für Timotheus zu viel und er ist dann wieder umgekehrt. Markus, was habe ich gesagt? Timotheus? Nein, Markus, danke. Markus. Und nun, auf der zweiten Missionsreise wollte Barnabas, der ein Onkel war von Markus, wie wir aus Kolosser 4 wissen, wollte Markus wieder mitnehmen. Und Paulus hat gesagt, nein, der hat sich nicht bewährt. Übrigens, der hatte auch keine Berufung gehabt. Der ging mit ohne Berufung. Und dann ging es auch nicht bis zum Schluss. Ja, und so gab das eine Erbitterung zwischen diesen beiden. Und schließlich haben sie sich getrennt. Barnabas ging mit Markus und Paulus erwählte sich Silas. Und später kam dann Timotheus noch dazu. Ganz traurig, aber interessant ist, wir haben in Apostelgeschichte 15 zwei Fälle, wo es massive Meinungsunterschiede gab. Das eine Problem wird eindeutig gelöst und das andere wird offen gelassen. Im gleichen Kapitel. Aber was ist der Unterschied? Das erste war eine Lehrfrage von grundsätzlicher Bedeutung über die Frage, wie wird man errettet? Das kann man nicht offen lassen. Das muss eindeutig entschieden werden. Aber die andere Frage war eine Frage, wie soll die Missionsarbeit geschehen? Soll man einen Markus mitnehmen oder nicht? Und da hat die Gemeinde sich nicht eingemischt und keine entscheidende Stellung genommen. Man hat die zwei einfach gehen lassen. Und so sehen wir, gibt es Bereiche, wo man die Sache offen lassen kann und es gibt Bereiche, da darf man sie nicht offen lassen. Das lernen wir aus Apostelgeschichte 15. Ja, also Paulus geht auf die Missionsreise, wieder durch die Türkei, aber dann in Troas geschieht es. Er hat einen Traum. Und als er in diesem Gebiet angekommen war, und da sieht er einen mazedonischen Mann, der ruft, komm herüber und hilf uns. Wie wusste er, dass er ein Mazedonier war? Hat er gar nicht gesagt im Traum. Aber offensichtlich hat Paulus ihn an der Kleidung erkannt. Und am nächsten Morgen hat Paulus das besprochen mit seinen Mitarbeitern. Da war dann auch Lukas dabei. Darum heißt es plötzlich in der Apostelgeschichte wir. Die kommen zur Überzeugung, das ist ein Ruf vom Herrn. Und dann gehen sie nach Europa. Das war der entscheidende Punkt, um aus Asien nach Europa zu gehen. So kam der Völkermissionar, der Völkerapostel nach Europa. Und es entsteht die Gemeinde in Philippi. Apostelgeschichte 16. Ja, das ist ganz interessant. Wir sehen, dass sogar im Zeitalter der Apostel, da waren Visionen und Träume von Gott nicht das Übliche. Paulus sagt in 2. Korinther 5, wir wandeln nicht durch Schauen, sondern durch Glauben. Petrus schreibt in seinem ersten Petrusbrief, das ist ein Rundbrief, an unzählige Christen in verschiedenen Provinzen der heutigen Türkei, da sagt er, ihr liebt Jesus Christus, obgleich ihr ihn nie gesehen habt. Bitte hätte jemand sagen können, wir haben doch dauernd Visionen und sehen Jesus Christus. Wie kann Petrus sowas sagen? Ja, weil das gar nicht normal war, dass jemand eine Vision hatte. Und Paulus hat also hier einen Traum gehabt, aber wir sehen, das waren nicht so Träume, die kamen, solche Weisungen in der Zeit der Apostel, wenn man zum Beispiel, sagen wir, den Federkiel verloren hat. Ja? Sondern das waren ganz entscheidende Wendepunkte in der Heilsgeschichte. Und dieser Traum hat dazu geführt, dass der Völkerapostel auf unseren Kontinent gekommen ist, nach Europa. Paulus geht nach Philippi, danach nach Thessalonich, Beröa, Athen, Korinth. Und auf dieser Reise schreibt er schon die beiden Briefe, 1. und 2. Thessalonicher Brief, an die ganz junge Gemeinde in Thessalonich. Ja, diese Arbeit war eine ganz schwierige Arbeit, denn die Evangeliumsverkündigung wurde ständig mit Bollwerken des Satans konfrontiert. Das Evangelium prallte auf Widerstand. Das, was der Apostel Paulus verkündete, das war so völlig anders für diese Heiden, die seine Botschaft hörten. Für sie war das wie wenn ein Mensch aus einer anderen Welt kam. Und hier habe ich zusammengestellt, was so die ganz besonderen Bollwerke waren, die ein Widerstand waren gegenüber dem Evangelium. Erstens, die Götterwelt der Griechen und Römer. Mit Jupiter bzw. Zeus, Apollo, Hermes, Athene, Artemis und so weiter und so fort. Ein zweiter Widerstand war der Kaiserkult. Jeder durfte seine Religion haben im Römischen Reich. Also durfte Jupiter verehren und so weiter, aber man musste auch den Kaiser als einen Gott verehren. Und die Christen konnten auch das absolut nicht akzeptieren. Auch nicht äußerlich, dass man so ein bisschen räucherte, aber dabei sich nichts dachte. Nein, die Christen waren bereit zu sterben, wenn sie vor die Wahl gestellt wurden, entweder räuchern oder sterben. Das war ein riesiger Widerstand. Und dann weiter Okkultismus und Esoterik. Das war sehr breit eben damals etwas, das zum Alltag der Leute gehörte. Weiter der religiöse Pluralismus. Es war ganz gewöhnlich, wenn man als römischer Bürger zum Beispiel zwei Religionen angehörte. Viele gehörten natürlich der römisch-griechischen Religion an, mit Jupiter, Zeus und all diesen vielen Göttern. Und gleichzeitig war man Mitglied in einem Geheimbund, in einem Mysterienkult. Das war wieder eine ganz andere Religion. Aber das war für die kein Problem, die konnten zwei Religionen gleichzeitig praktizieren. Und den Kaiserkult, das war irgendwie noch ein dritter Kult. Natürlich eng verbunden mit dem griechisch-römischen Bild der Götter. Aber die Christen, die konnten einfach nichts akzeptieren. Und das war für die Menschen damals völlig unverständlich, das war engstirnig. Gut, man kannte das schon von den Juden. Das waren ja die Schlimmsten, nicht? Das waren diese engstirnigen Leute, mit denen konnte man an ihrem Sabbat konnte man nichts anfangen. Und sogar die Juden, die in der Legion Soldaten waren, die waren nicht bereit, am Sabbat etwas zu tun. Aber die hat man akzeptiert, weil man wusste, Juden sind einfach speziell. Aber irgendjemand anders, das ging nicht. Und darum wurden die Christen dann sehr früh verfolgt. Weil man nicht verstehen kann, wie kann man so eng stehen? Die dürfen ja ihre Religion ausüben. Nur müssen sie halt den Kaiserkult auch noch mitmachen. Man war sich gewöhnt, man kann mehrere Religionen gleichzeitig praktizieren. Also dieser religiöse Pluralismus, multikulturell denken, das war ein riesiger Widerstand gegen das Evangelium damals. Und jetzt kann man hinzufügen, natürlich auch heute, Okkultismus, Esoterik auch. Dann kommt dazu die Philosophie der Griechen und Römer. Auch das war ein Bollwerk. Und schließlich die heidnische Unmoral und Perversion. Das gehörte zum normalen Leben, diese Unmoral, und war in der Gesellschaft akzeptiert. Homosexualität war ganz normal. Also es war ganz schwierig für die Leute zu verstehen, warum dann die Christen das so total ablehnten. Und übrigens, was auch noch normal war, das war Pädophilie. Das war auch akzeptiert. Da sehen wir, die alte Welt war in diesem Punkt noch moderner als unsere Gesellschaft jetzt. Ich sage jetzt, in Jahren wird sich das ändern. Und wehe, wer dann noch etwas sagt gegen Pädophilie, die unter bestimmten Umständen eben doch geht, ja? Ja, das war die Situation damals. Und so sehen wir, das gleicht sehr stark unserer heutigen Zeit und wir können darum sehr viel für uns heute lernen. Nun, ich habe gesagt, Philosophie war ein Bollwerk, aber die Hochburg der Philosophie war Athen. Paulus kam in Apostelgeschichte 17 nach Athen und wurde dort konfrontiert mit den Epikureern und den Stoikern, hat dann eine Rede gehalten auf dem Areopag. Im Kolosserbrief schreibt er später, Kapitel 2, Vers 8, seht zu, dass nicht jemand sei, der euch als Beute wegführe durch die Philosophie und durch leeren Betrug, nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Also, Paulus hat ganz klar gewarnt vor der Gefahr der Philosophie. Und das gilt eben auch für heute. Paulus kam nach Korinth. Und Korinth war die Hochburg der Unmoral und Perversion. Ich habe gesagt, es war sehr verbreitet sowieso, aber Korinth war das Schlimmste. Das war die Kloake der Perversion. Und darum gab es damals im Griechischen ein Tätigkeitswort, Korinthiazestai. Korinthisch leben, und das hieß so viel wie pervers leben. Und Paulus verkündigt dort in dieser Stadt das Evangelium. Und es kommen sehr viele zum Glauben. Wirklich aus dem Sumpf heraus, aus Homosexualität, aus Prostitution und so weiter und so fort. Und der Apostel Paulus schreibt dann später im 1. Korintherbrief und warnt vor Dingen, die eben aus dem alten Leben wieder kommen könnten. 1. Korinther 6, Vers 18, flieht die Hurerei, griechisch Pornaia, bezeichnet jeglichen Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe. Also nicht nur Prostitution, jeden Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe. Auch Homosexualität ist ja auch außerhalb der Ehe. Und übrigens, und wenn man homosexuell doch eine Ehe schließt, dann gilt das nicht vor Gott. Wie war das in 1. Mose 6, als diese Engel, diese Söhne Gottes, zu den Frauen der Menschen eingingen? Und aus dieser Verbindung kamen dann diese Riesen hervor. Zu denen gehört später nach der Sintflut auch Goliath. Nun, dort heißt es, dass die Söhne Gottes, die im Judasbrief ganz eindeutig Engel genannt werden, dass die die Töchter der Menschen nahmen und zu Frauen nahmen. Und dieser Ausdruck heißt im Hebräischen, jemanden heiraten. Die haben geheiratet. Aber dabei die Schöpfungsordnung durchbrochen. Und so sehen wir, das hat das Gericht der Sintflut gebracht. Also eine Ehe, die nicht der Ehe, wie Gott sie eingesetzt hat, in der Schöpfung entspricht, wird von Gott nicht anerkannt. Ja, also zurück, 1. Korinther 6, 18. Flieht die Hurerei. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber hurt, sündigt gegen seinen eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euer selbst seid? Es gab im Zusammenhang mit Ehe, Unzucht, Scheidung und so weiter auch viele Probleme in Korinth und Fragen. Und das behandelt Paulus ausführlich, zum Beispiel in 1. Korinther 5 bis 7. Aber etwas Wichtiges möchte ich vorlesen in dem Zusammenhang. 1. Korinther 6, Verse 9 bis 11. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht ererben werden? Irret euch nicht, weder Hur, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solche sind euer etliche gewesen. Aber ihr seid abgewaschen. Aber ihr seid geheiligt. Aber ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes. Das kann man sich besonders anstreichen in der Bibel. Diese drei Aber, die göttlichen Aber. Die haben einen völligen Schlussstrich unter die Vergangenheit gesetzt. Aber abgewaschen, aber geheiligt, aber gerechtfertigt. Rechtfertigen heißt, jemanden als Gerechten erklären. Also Gott betrachtet jemand, der sich bekehrt hat, als jemand, der gerecht ist, wie wenn er nie gesündigt hätte. Das ist gewaltig. Und die Vergangenheit war also die, wir haben gelesen, Hur, Ehebrecher, und dann haben wir die Ausdrücke Weichlinge. Das griechische Wort bedeutet jemand, der in der Homosexualität die Rolle der Frau spielt. Ein Mann, oder? Der die Rolle der Frau spielt. Und Knabengender, der Ausdruck bedeutet eigentlich der, der die Rolle des Mannes spielt. Also wir haben sogar die ganz präzisen Ausdrücke in der Bibel für diese verschiedenen Formen. Und da wird ganz klar gesagt, irrt euch nicht, wir werden das Reich Gottes nicht ererben. Aber sie sind zum Glauben gekommen, sie haben einen Schlussstrich gesetzt um die Vergangenheit und darum aber abgewaschen, aber geheiligt, aber gerechtfertigt. Das ist wunderbar. Also dieses Korinth ist ein Zeugnis der Gnade Gottes. Aber alle müssen gewarnt werden. Nicht mehr zurück. Flieht die Hurerei. Also sobald man in den Bereich kommt, wo es gefährlich wird, nicht einfach davon spazieren. Fliehen. Das zeigt auch die Energie, die wir aufwenden müssen. Es gibt so viele Dinge, wo wir fliehen müssen. Wenn man denkt an Internet, an DVDs und so weiter und so fort. Da muss man ganz radikal vorgehen. Die Sünde fliehen. Nur so kann man bewahrt bleiben. Die dritte Missionsreise, 52 bis 59 nach Christus, beschrieben in Apostelgeschichte 18 bis 21. Paulus geht durch die galatische Landschaft, durch Phrygien, Ephesus, Troas, Milet und am Schluss kehrt er zurück nach Jerusalem. Auf dieser Reise entstehen der erste und zweite Korintherbrief und der Römerbrief. Ich will noch Ephesus erwähnen. Wir haben gesehen, Athen, Hochburg der Philosophie, Korinth, Hochburg der Unmoral, Ephesus, die Hochburg des Okkultismus. Auch da predigt Paulus und viele, sehr viele kommen zum Glauben. Und wir sehen, in Ephesus war besonders der Artemis-Kult ausgeübt. Das war die Stadt der Artemis. Das war eine Göttin, die man bezeichnen müsste als eine Art Todesgöttin. Gespenstergöttin. Man sagte, dass die schwarze Magie der Artemis ist die stärkste Magie, die es überhaupt gibt. So, das gibt uns einen Eindruck von dem Klima Ephesus. Und wir lesen Apostelgeschichte 19, wie Jungbekehrte dann ihre esoterischen Bücher gebracht haben, ihre okkulten, magischen Bücher, und die haben sie alle verbrannt. Später schreibt Paulus den Epheserbrief. Und er erwähnt Artemis mit keiner Silbe. Aber er sagt in Epheser 2, Vers 2, in welchen ihr einst wandeltet nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams. Das ist der Teufel. Also er zeigt, hinter diesen Götzen ist Satan selbst. Und so waren sie einst eben Menschen, die unter der Herrschaft von Satan standen, aber dort kommt auch wieder ein göttliches Aber, eben aus dieser Sünde und diesem Sumpf herausgerettet worden sind durch Gottes Gnade. Vierte Missionsreise im Jahr 60 nach Christus. Wie gesagt, Paulus kommt nach Jerusalem zurück und da wird er verleumdet. Man sagt, er lehre Abfall vom Judentum. Das war alles nicht wahr. Und darum will Paulus auch beweisen, dass das nicht so ist, und er bezahlt dort die Opfer für Brüder der Gemeinde, jüdische Brüder natürlich, die ein Nazirägelübde hatten, das aber unterbrochen worden war, indem sie offensichtlich mit dem Tode in Berührung gekommen sind. Und Paulus zahlt die Opfer nach 4. Mose 6, die man dann anwenden muss. Also da muss man ganz genau den Text lesen und die einzelnen Ausdrücke machen klar, aha, da geht es genau um die Opfervorschriften nach 4. Mose 6 beim Nazirer, der frühzeitig sein Gelübde abgebrochen hat. Aber das nützt nichts. Paulus wird verhaftet, fast ermordet im Tempel. Und die Römer nehmen ihn in Gewahrsam, zuerst in der Burg Antonia, da nördlich vom Tempelplatz. Und dann wird er überführt nach Caesarea, wo der Hauptsitz der römischen Armee war in Israel, am Mittelmeer. Dort war er lange im Gefängnis, konnte Zeugnis ablegen gegenüber dem Landpfleger Felix, später gegenüber Porcius Festus und schließlich bei einer Gerichtsverhandlung noch vor König Agrippa. Und die kommen zum Schluss, das ist ein unschuldiger Mann, aber er hat sich auf den höchsten Gerichtshof berufen. Paulus hat sich entschieden, ich berufe mich auf den Kaiser. Das wäre also wie in der Schweiz, jemand sagt, also ich ziehe das weiter und er geht letztlich bis vors Bundesgericht. Paulus beruft sich auf den obersten Richter des Römischen Reiches. Und darum sagt der Landpfleger, du hast dich auf den Kaiser berufen, zum Kaiser sollst du gehen. Und so kommt Paulus schließlich vor den Kaiser und kann ihm das Evangelium verkündigen. Er muss mit dem Schiff, mit einer römischen kleinen Soldateneinheit nach Rom gebracht werden. Und Apostelgeschichte 28 beschreibt, wie sie in einen schrecklichen Sturm kommen, Schiffbruch erleiden. Aber alle Insassen des Schiffes werden gerettet auf die Insel Melite. Und danach geht es mit einem anderen Schiff weiter. Dann zuerst nach Siracusa in Sizilien. Und dann rauf, weiter aufs italienische Festland und letzten Abschnitt muss Paulus dann noch zu Fuß gehen nach Rom. Und das Schöne ist, die römischen Brüder kommen ihm entgegen. Er hatte schon längst im Römerbrief mal geschrieben. Ich möchte so gerne glücklich sein und mal bei euch in Rom das Evangelium verkündigen. Aber ich bin immer verhindert worden. Und darum schrieb Paulus den Römerbrief, wo er das Evangelium den Gläubigen zusammenhängend, systematisch darstellt. Wie wird der Mensch gerettet? Im Römerbrief. Und in diesem Römerbrief sagt er, und wenn ich dann zu euch komme, dann möchte ich dann aber noch weitergehen bis nach Spanien. Nun, einige Jahre nach dem Römerbrief kommt Paulus nach Rom. Aber er hätte sich das wohl nicht so gedacht in Ketten. Und das Schöne ist, die Brüder hören das, dass er da als Gefangener nach Rom gebracht wird. Und ich verweise nur ganz kurz auf Apostelgeschichte 28. Da wird diese Sache erzählt, ab Vers 12. Und als wir in Siracusa gelandet waren, blieben wir 3 Tage. Von dort fuhren wir herum und kamen nach Regium. Und da nach einem Tag sich ein Südwind erhob, kamen wir den 2. Tag nach Puteoli, wo wir Brüder fanden und gebeten wurden, 7 Tage bei ihnen zu bleiben. Es gab dort eine Gemeinde, wusste er nicht. Die haben sie dort gefunden. Blieben dann noch 7 Tage und so kamen wir nach Rom. Und von dort kamen die Brüder, als sie von uns gehört hatten, uns bis Appii Forum und Dres Tabernae entgegen. Und als Paulus sie sah, dankte er Gott und fasste Mut. Also er war entmutigt. Auch als Apostel entmutigt. Und als Paulus sie sah, dankte er Gott und fasste Mut. Also er war entmutigt. Auch als Apostel entmutigt. Und die kommen ihm da entgegen, die Schnellen. Die sind bis Appii Forum, die einen bis Appii Forum gekommen, das heißt, das sind die Längsämmeren, 49 Kilometer südlich von Rom. Und Dres Tabernae etwa 66 Kilometer sind ihm entgegengekommen. Das hat ihn so ermutigt. Und er hat wieder Kraft geschöpft und kam so nach Rom. Und dort musste er warten, bis die Ankläger aus Jerusalem, die führenden Priester, kommen würden für die Gerichtsverhandlung. Und so blieb er als Gefangener in Rom von 60 bis 62 nach Christus. Die Apostelgeschichte hört so auf, 28,30. Er aber blieb 2 ganze Jahre in seinem eigenen gemieteten Hause und nahm alle auf, die zu ihm kamen, indem er das Reich Gottes predigte und die Dinge, welche den Herrn Jesus Christus betreffen, mit aller Freimütigkeit Freimütigkeit ungehindert lehrte. Natürlich war er, wie es üblich war, zusammengebunden mit zwei Soldaten. Aber die konnten dann immer zuhören, wenn er gepredigt hat in seiner Mietswohnung, in seinem Mietshaus. Und am Ende dieser zwei Jahren schrieb Paulus den Philipperbrief, Kolosserbrief und Epheserbrief, Philemonbrief und auch den Hebräerbrief. Und aus diesen Briefen erfahren wir, Paulus sagt, dass er jetzt bald frei werde, dass er damit rechne. Man soll für ihn beten und er rechnet damit, dass er frei wird. Im Philemonbrief sagt er sogar, Philemon, bitte mach schon eine Herberge bereit, wenn ich dann zu dir komme. Wer das römische Recht kennt, ist elektrisiert bei diesem Ausdruck, er aber blieb zwei ganze Jahre. Weil im römischen Recht wird gesagt, wenn die Ankläger zwei ganze Jahre nicht kommen, wird der Angeklagte freigesprochen. Und das deutet schon seine Befreiung an im Jahr 62. Paulus wurde wieder frei und in dieser Zeit, das wissen wir aus außerbiblischen Quellen der frühen Christenheit, kam er schließlich bis nach Spanien. Ja, das war übrigens das einzige Land rund ums Mittelmeer, wo man mit Griechisch nicht durchkam, da musste man Lateinisch sprechen. Also für Paulus war das sowieso kein Problem, obwohl Juden normalerweise nicht Latein konnten. In Israel sprach man Hebräisch und Griechisch oder Hebräisch und Aramäisch oder alle drei, aber nicht Lateinisch unter den Juden. Und das war für ihn sowieso kein Problem, wie auch nicht bei den Barbaren auf Melite oder bei den Barbaren in Lystra, wo sie Lykaonisch sprachen. Paulus sagt in 1. Korinther 14, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Ja, die Korinther hatten nicht so viele Möglichkeiten, Fremdsprachen für die Evangelisation einzusetzen wie Paulus. Aber er konnte die Sprachen voll beherrschen. Also er kam nach Spanien. Im Titusbrief, 3 Vers 12, spricht er vom Überwintern in Nikopolis. Nikopolis kommt nie vor in den vier Missionsreisen in der Apostelgeschichte. Das spricht von dieser Zwischenzeit nach der Apostelgeschichte. Und so wurde eben in dieser Zeit danach der Titus und auch der erste Timotheusbrief geschrieben, den wir heute Nachmittag genauer anschauen. Aber irgendwie wurde Paulus wieder gefasst und er kam wieder ins Gefängnis nach Rom und da wusste er, das ist nun mein Ende. Aus der Todeszelle schreibt er den letzten Brief, den zweiten Timotheusbrief um 66, 67 nach Christus. Ich lese 2 Timotheus 4, Vers 7. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, welche der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieben. Und nochmal kann Kaiser Nero ein Zeugnis ablegen. Und dann wird Paulus geköpft mit dem Schwert. Weil er römischer Bürger war, durfte er nicht gekreuzigt werden. Gnädigerweise wurde er nur geköpft. Aber Petrus wurde auch in dieser Zeit in Rom vor Gericht geführt. Und weil er kein römischer Bürger war, wurde er gekreuzigt mit dem Kopf nach unten. Wie wir aus der frühchristlichen Literatur außerhalb der Bibel wissen. Beide in der gleichen Zeit, 66, 67. Aber ein Jahr später begeht Kaiser Nero Selbstmord. Das war Gottes Gericht, dass er den führenden Apostel für die Juden und den führenden Apostel für die Heiden ermordet hatte. Nun haben wir gesehen, wie der Apostel Paulus das Evangelium nach Europa gebracht hat. Und zwar so umfassend, eben über Griechenland, Italien bis nach Spanien. Und im 2. Timotheusbrief sehen wir, in Römer 15 sehen wir, dass er sogar auch bis nach Dalmatien kam. Das ist Ex-Jugoslawien. Ja, also sehr eindrücklich und bis eben vor den Kaiser in der Hauptstadt Rom. Er ist der Missionar für Europa, kann man auch sagen. Europa im Alten Testament, das ist ein interessantes Thema. In Jesaja 49, 1 haben wir eine messianische Stelle, wo der Messias spricht, 700 vor Christus. Hört auf mich, ihr Iyim. Das ist der hebräische Name. Ich erkläre gleich, was Iyim ist. Hört auf mich, ihr Iyim, und merkt auf, ihr Völkerschaften in der Ferne. Vers 6. Gott spricht zu Messias: Es ist zu gering, dass du mein Knecht seist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten von Israel zurückzubringen. Ich habe dich auch zum Licht der Nationen gesetzt, um mein Heil zu sein bis an das Ende der Erde. Also, der Messias sollte nicht nur kommen für Israel, sondern für alle Völker. Aber hier in Jesaja 49 spricht der Messias speziell zu den Iyim. Und jetzt erkläre ich, was das bedeutet. Bei dem hebräischen Wort Iyim, das im Text von Jesaja 49,1 und übrigens noch vielen anderen Stellen zumeist mit Inseln übersetzt wird, handelt es sich um einen interessanten geografischen Begriff. Er bezeichnet im Bibelhebräischen insbesondere die Inseln und Küstenländer des Mittelmeeres auf der europäischen Seite von Kleinasien bis Spanien. Das kann man nachlesen, diese Definition bei den größten Hebräisch-Spezialisten des 19. Jahrhunderts, bei Keil und Delitzsch in ihrem Kommentar zum Alten Testament, Band 1, Seite 134. Iyim wird übrigens auch schon verwendet bei der Zerstreuung der Nachkommen Noahs in 1. Mose 10 für die Japhetiten, die nach Europa ausgewandert sind, von Babel. Die haben diese Iyim bevölkert. Ja, jetzt sehen wir hier dieses NASA-Bild, das Mittelmeer hier, das ist Ägypten, Israel, Libanon, Syrien, hier Türkei, oben. Und die Iyim ist also das Gebiet hier oben, die Inseln wie Zypern, Kreta und all die vielen griechischen Inseln und das Festland. Das ist also wirklich die Bezeichnung für Europa im Alten Testament. Und jetzt zurück, Jesaja 49, der Messias spricht: Hört auf mich, ihr Iyim, ihr Menschen von Europa. Und merkt auf, ihr Völkerschaften in der Ferne. Und Gott sagt zum Herrn Jesus: Ich habe dich auch zum Licht der Nation gesetzt, um ein Heil zu sein bis an das Ende der Erde. Und interessant, schon in Apostelgeschichte 13 am Schluss, als Paulus in Antiochien in Pisidien ist, da sagt er in der Synagoge, weil die Juden seine Botschaft abgelehnt hatten: Jetzt werden wir zu den Heiden gehen. Und zitiert diese Stelle aus Jesaja 49. Und später, mit dem Traum von den mazedonischen Menschen, geht er dann nach Europa. So kam das Evangelium nach Europa. Und er ist in Rom gestorben, an dem Ort, wo er den Römerbrief hingesandt hat. Aber gerade diese Stadt Rom sollte eine ganz entscheidende Rolle spielen in der Weiterentwicklung der Christenheit. Nun, das Thema heute hieß Paulus, Leben, Werk, Wirkung. Ich möchte euch etwas über die Wirkung sagen. Und zwar anhand von zwei Hauptpunkten. Wir sind im Jahr 400. Augustinus, der Sohn einer gläubigen Frau, Monika hieß sie, war ein schlimmes Sorgenkind. Er lebte in Unzucht, Unmoral, hatte aber akademisch eine brillante Karriere gemacht, hat es früh geschafft, auch bis zum Professor für Philosophie. Aber der Mann wurde nie glücklich. Und eines Tages war er bei einem Freund in Mailand, im Garten. Er war ganz durcheinander innerlich, körperlich und seelisch durcheinander. Und dann geht er im Garten unter einen Feigenbaum, sitzt dort, und er hörte ein Kind aus der Nachbarschaft, das ruft ständig auf Lateinisch: Tolle Lege, tolle Lege, tolle Lege, tolle Lege. Ja, so wie Kinder spielen, oder? Und irgendwie mit Wörtern da um sich herum spielen. Tolle Lege, nimm und lies. Da hat er gesagt: Das ist das nicht das, was Gott mir sagen will. Nimm und lies. Da geht er wieder zu seinem Freund, weil er eben da auf Besuch war, und nimmt die Paulus-Handschrift, die er vor einiger Zeit hatte begonnen zu studieren. Er sagt: Nimm und lies, ich schlage mal einfach auf. Da schlägt er auf Römer 13, und das führt zu seiner Bekehrung. Römer 13, Vers 13: Lasst uns anständig wandeln wie am Tage, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen. Und zu der Zeit lebte er auch mit einer Frau zusammen, ungeheiratet. nicht in Streit und Neid, sondern ziehe den Herrn Jesus Christus an und treib nicht Vorsorge für das Fleisch zur Erfüllung seiner Lüste. Und er kommt zur Bekehrung. Das war eine wunderbare Sache für Monika, die so Jahre für ihren Sohn gebetet hatte. Und dieser Augustin wird zu einem der führenden Bibellehrer für die weiteren Jahrhunderte. Und er hat nicht nur gute Dinge gelehrt, aber er hat ganz wunderbar über die Gnade Gottes geschrieben. Und das sollte über 1000 Jahre später von großer Bedeutung werden. Hier sind wir um 1500. Mönch Martin, ein Augustinermönch, macht eine Reise nach Rom und sieht dort, wie der Petersdom im Vatikan gebaut wird. Ein Prachtgebäude. Das brauchte Geld, ja? Und darum ging Tetzel als Abgesandter vom Vatikan auch nach Deutschland und hat hier Geld gesammelt aus den Messen. Und da galt der Spruch: Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Luther hat das alles beobachtet und es hat ihn zutiefst erschüttert. Er wurde sich bewusst, wie weit weg sind wir Christen von der Wahrheit des Christentums und der Bibel weggekommen. Und diese Dinge fangen an, innerlich in ihm zu arbeiten. Er war ein Mann mit einem ganz feinen Gewissen. Und es wird ihm klar, die Kirche hat sich vom ursprünglichen Christentum weit, weit weg entfernt. Und es wird ihm immer deutlicher, er wurde Professor für Theologie, hat Vorlesungen gehalten über den Galaterbrief. Als katholischer Professor. Und über die Psalmen. Und da wächst diese Überzeugung. Sola Scriptura hat er das genannt. Allein die Heilige Schrift. Wir sind so weit weggekommen von der Wahrheit. Wir müssen nicht hören, was der Papst sagt oder die Kardinäle oder die Konzilien. Wir dürfen nur auf das bauen, was in der Heiligen Schrift steht. Denn das ist von Gott inspiriert. Alles andere ist Menschenwerk. Im besten Fall. Und so hat er begonnen, was er erkannt hat, zu verkündigen. Und das hat andere Männer tief beeindruckt, die auch auf diesen Entdeckungen aufbauten. Hier sehen wir Calvin, der Reformator von Genf. Das ist Zwingli in Zürich. Bullinger, das war der Nachfolger von Zwingli. Aber im Gegensatz zu Zwingli ein ganz geistlicher Mann. Übrigens der Sohn eines Priesters. Ja, nicht gerade eine ehrwürdige Herkunft, aber wie Gott diesen Mann gebraucht als ein Werkzeug. Er hat das sogenannte zweite helvetische Bekenntnis geschrieben. Das ist eigentlich, das war eigentlich das Grundbekenntnis der reformierten Kirchen. Also das ist der wichtigste Bekenntnis. Und wie er da schreibt, die Inspiration der Bibel. Ha, das sollten die liberalen Pfarrer in der Schweiz mal wieder nachlesen. Wie schön er das schreibt. Hier sehen wir Martin Bucer, das ist der Reformator von Straßburg und Köln. Dann hier Farel, der Reformator von Neuchâtel in der Schweiz, Neuenburg. Das ist Beza, ein ganz gelehrter Reformator aus Genf. Und sie alle haben gesagt, die Bibel ist das einzige Fundament. Die Bibel hat Autorität über alle Bereiche des Lebens. Glauben, aber auch wenn es geht um Familie, Gesellschaft, Arbeit, Ethik, Kunst, Wissenschaft, Politik etc. In dieser Zeit sind Tausende von Mönchen und Nonnen aus den Klöstern ausgetreten und sie haben die Gnade Gottes erfasst. Das war eine richtige Erweckungszeit, aber nicht mit Klimbim, sondern Rückkehr zum Wort Gottes. Wieder erfassen, was es heißt. Nicht, wie uns gelehrt worden ist, durch unsere Leistung werden wir vielleicht mal und dann mit Geld noch Ablass werden wir gerettet, sondern allein durch den Glauben an das vollendete Werk des Herrn Jesus am Kreuz, der für unsere Sünden stellvertretend gestorben ist. Wenn wir Gott unsere Schuld bekennen und bereuen, dann vergibt uns Gott, ohne dass wir das dem Priester sagen. Sondern wenn wir es Gott im Gebet sagen. Und sie haben gelehrt, die Bibel ist gültig für alle Bereiche, auch für die Familie. Luther hat eine Nonne geheiratet und wollte zeigen, was christliches Familienleben ist. Und damit ein Zeugnis sein. Und so hat die Reformation das Evangelium für Europa, nachdem es so lange durch Rom verschüttet war, wieder ans Licht gebracht. Und wie war das bei Luther? Er war in einem Turmzimmer. Voll Sorge, wie kann Gott mir gnädig sein? Ich bin ein schlimmer Sünder. Dabei hat er nie schlimme Dinge getan, die die Menschen schlimm nennen würden. Aber er wusste, er ist ein schlimmer Sünder. Gottes Zorn ist über ihm. Und ich leiste und leiste und es geht doch nicht. Und dann las er im Römerbrief 1, Vers 17, der Gerechte wird durch Glauben leben. Das schlug ein wie ein Blitz, nicht durch Werke. Einfach durch den Glauben an Jesus Christus und was er getan hat. Und so hat der Römerbrief dieses Bollwerk der römischen Kirche aufgebrochen und hat Europa wieder neu die Botschaft des Evangeliums gebracht. Und wir sind alle Nutznießer davon. Ohne das, wo wären wir heute? Wir wären immer noch in der babylonischen Gefangenschaft der Kirche. Aber das hat den Auszug aus der babylonischen Gefangenschaft möglich gemacht, sodass wir die Bibel frei lesen dürfen. Das war früher nicht erlaubt. Nur durch die Reformation ist das möglich geworden, was wir auch heute machen. Und so hat also das Werk von Paulus eine Wirkungsgeschichte für Europa. Ganz eindrücklich, ja? Und gerade Augustin war für die Reformation wieder sehr wichtig, weil er die Gnade Gottes so beschrieben hat. Calvin hat ganz stark sich zurückbezogen auf Augustin. Leider nicht in allen Punkten. Von ihm hat nämlich die Prädestinationslehre, diese falsche Prädestinationslehre übernommen. Aber eben was die Erkenntnis der Gnade Gottes ist. So hat Gott gewirkt. Und speziell durch den Römerbrief. Und das Erstaunliche ist, ausgerechnet der Brief, der einzige Brief von Paulus, der nach Rom ging, hat Rom explodieren lassen. 1500 Jahre später. Weil Rom die Lehre aufgebaut hat, der Mensch wird durch Werke gerettet. Und der Römerbrief sagt, nicht durch Werke, sondern durch Glauben allein. Das ist doch schon eindrücklich, wie Gott das so geführt hat. Und wie wir so Nutznießer sein dürfen von diesem Werk, das Gott in dem Leben dieses jungen Saulus getan hat.